Römer Kapitel 5. Wir sind hier in dem zweiten Teil des Römerbriefes, im zweiten Hauptteil, in dem, nachdem Paulus vom Zorn Gottes gesprochen hat, der das gerechte Gericht über alle Menschen bringen muss, in diesem zweiten Teil spricht der Apostel von dem Heil, das nun Gott diesem, der unter seinem Gericht steht, bringen will. Wie sieht die Befreiung von dem Gericht aus? Dieses Heil, diese Heilsgerechtigkeit, die Gott durch seine Rettung bringt, die wird in Kapitel 3 im zweiten Teil beschrieben. Sie ist aus Gnaden, kein Verdienst, sie kommt durch Jesus Christus. Es ist nur ein Gott, der alle rettet. Es ist also eine Gerechtigkeit für alle Menschen, nicht nur für den Juden, der zum Volk Gottes bereits gehört, sondern auch für den Heiden. In Kapitel 4 ist Paulus bemüht, zu zeigen, dass dieses keine neue Angelegenheit ist, sondern Gott hat dieses Heil bereits angekündigt und bezeugt im Alten Testament, in der Bibel der Juden, des Volkes Israel. Das heißt, das Neue und das Alte Testament sind eine Einheit. Das Alte enthält bereits das Neue im Keim und das Neue wurzelt im Alten. Das Alte Testament bezeugt, das zeigt Paulus besonders am Beispiel Abraham, dass der Glaube der einzige Schlüssel zum Erhalten dieses Heils sein kann. Das beweist er an mehreren Stellen, in einer Gegenüberstellung von Glauben und Werken, Glauben und Gesetz und so weiter. In Kapitel 5 kommt er nun zum Ergebnis des Heils oder zu der Zuversicht, die die Heilsgerechtigkeit bringt. Die Frucht des Heils, wie sieht sie aus? Das Heil bringt große, unendlich große Zuversicht, Hoffnung. Diesen Teil haben wir als dritten dieses, so diesen Abschnitt haben wir als dritten dieses Teils in dem ersten Teil, in der ersten Hälfte von Kapitel 5. Denn der zweite Teil beginnt mit Vers 12. Und bespricht dann bereits ein weiteres Thema, das letzte, über das Wesen des Heils. Dort spricht er von der Größe der Heilsgerechtigkeit Gottes. Das sind also die zwei Teile des fünften Kapitels, die wir heute Abend besprechen wollen. Kapitel 5, 1 bis 11, die Zuversicht, welche die Heilsgerechtigkeit uns bringt, und Vers 12 bis 21 von der Größe dieses Heils, das Gott uns gebracht hat. Das ist ein angemessener Abschnitt oder Abschluss zu diesem Thema vom Wesen des Heils. Er endet gleichsam mit einem Lobpreis, wie er das einige Male tut in diesem Brief. Wenn Paulus die Gedanken Gottes bespricht, dann mündet das immer wieder in ein großes Lob Gottes. Beginnen wir nun mit Vers 1 und schauen wir uns an, welche Zuversicht das ist, die uns Gottes Heil, Gottes Gerechtigkeit in Christus bringt. Da wir also aus Glauben gerechtfertigt wurden, da fasst Paulus zusammen, was bis dahin bewiesen werden sollte. In Kapitel 3 und 4. Da wir also aus Glauben gerechtfertigt wurden, nur durch das Vertrauen in den Heiland, in den Heilbringenden, Jesus Christus. Das ist alles. Einfach verzichten auf eigene Gerechtigkeit, auf eigene Leistung. Natürlich bringt dieses mit sich, dass man das alte Wesen bereit ist zu verlassen. Wozu sonst sollte man nach Vergebung sich ausstrecken? Denn Rettung ist Vergebung. Wer also nicht sein altes Wesen lassen will, der braucht auch keine Rettung. Das heißt, er sieht es noch nicht ein. Aber wer so weit gekommen ist, bei dem genügt es, dass er einfach sein Vertrauen in den setzt, der für ihn am Kreuz starb. Da wir also aus Glauben, also weist darauf hin zurück, dass Paulus dieses Thema besprochen hat. Also, im Blick auf das, was wir gesagt haben, müssen wir jetzt zusammenfassen, wir wurden aus Glauben, aus dem Vertrauen in Jesus Christus gerechtfertigt, freigesprochen. Wir haben Vergebung erhalten. Rechtfertigung heißt, Vergebung zu erhalten. Die Schuld ist gestrichen. So, was haben wir denn jetzt? In Vers 1 und im Anfang von Vers 2 wird er sagen, was wir jetzt haben. Was macht diese Zuversicht aus? Was ist der Grund dieser Zuversicht? Und dann in Vers 2 wird er darüber sprechen, wie wir hoffen. Diese Zuversicht nämlich lässt uns hoffen auf eine freundliche Zukunft. Also zunächst der Grund unserer Zuversicht. Was haben wir gewonnen, wenn wir durch den Glauben gerechtfertigt wurden? Wir haben Frieden zu Gott hin. Eigentlich nicht Frieden mit Gott, genauer übersetzt Frieden zu Gott hin. Das erinnert an den Begriff Versöhnung, mit Gott versöhnt. Wir haben Frieden zu ihm hin. Wir sind jetzt zu ihm hingewandt, denn wo ein Friede, eine Versöhnung zwischen zwei Personen einkehrt, da darf wieder ein Gespräch, eine Gemeinschaft entstehen. Es ist also ein Zu-Verhältnis. Jeder ist dem anderen zugewandt. Gott hat sich uns zugewandt in Christus. Und Christus hat uns geholt und uns zu Gott geführt. 1. Petrus 3, Vers 18. Und nun sind wir solche, die Gott zugewandt sind. Nicht mehr kehren wir ihm den Rücken, sondern wir haben das Gesicht ihm zugewandt. Es ist jetzt Friede zwischen ihm und uns, wegen Christus, und wir haben Frieden zu Gott hin. Frieden heißt einmal, dass die Feindschaft hinweggetan ist, die vorher da war, aber es heißt noch mehr. Es heißt, dass all das Gute, das Gott schenken muss und will, jetzt wachsen kann, gedeihen. In Zeiten des Friedens kann ein Land wieder aufgebaut werden. Und wenn wir Frieden mit Gott bekommen haben, dann hört die Verwüstung der Sünde auf. Das Gericht Gottes verwüstet nicht mehr. Und jetzt kann Gottes Same, jetzt kann Gottes Güte bei uns wachsen und allerlei Schönes angepflanzt hervorbringen. Frieden ist also nicht nur etwas Negatives, aufhören, dass der Schluss von Feindseligkeiten, sondern der Beginn des Gedeihens in der Gemeinschaft miteinander. Wir haben Frieden zu Gott hin durch unseren Herrn. Herr steht hier in der betonten Stellung. Das heißt, wir haben Frieden zu Gott hin durch unseren Herrn. Das heißt, Jesus Christus. Frieden mit Gott bekommt man nur unter der Herrschaft Jesu Christi. Denn wer nicht Frieden hat, der ist ein Feind Gottes. Und wie wird man zu einem Freund Gottes, indem man seine Feindschaft aufgibt? Seine Auflehnung gegen Gott. Es gibt eine Lehre, die sagt, man wird Christ dadurch, dass man Jesus als Heiland, als Retter annimmt. Später kommt der Zeitpunkt, wo man Gott als Herrn, Jesus Christus als Herrn anerkennt. Und man will dann den Weg Israels aus Ägypten nach Kanaan hin als Modell für das Christenleben herbeiziehen. Das geht nicht. Habe ich früher auch getan, bis ich merkte, das geht nicht. Das ist nicht, was die Schrift lehrt. Es ist nämlich so, wenn wir aus Ägypten gerettet worden sind, dann kann das nur dadurch geschehen, dass Gott neu Herr wird. Wenn er nicht Herr wird, wenn wir nicht zugleich ihn als Herrn und Retter haben, dann muss ja noch die Auflehnung da sein. Es geht nicht. Es geht nicht, dass ich Jesus als Retter haben kann, aber nicht als Herrn. Er wird mich nicht retten, wenn ich ihn nicht als Herrn haben kann. Ich bin immer noch in den Fußstapfen von Adam und Eva, die damals bei diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen Gott ablehnten. Gott hatte Nein gesagt und sie sagten Ja. Du sollst nicht essen? Ja, wir werden essen. Und somit wurde Gott gleichsam in ihrem Leben vom Thron gesetzt, abgesetzt. Jeder von uns, der nun gerettet werden will, der bei Gott in Gnaden stehen will, der muss ganz persönlich zurück an diese Stelle und für sich das rückgängig machen, was unsere Eltern dort einmal gemacht haben. Denn jeder lebt in den Fußstapfen unserer Voreltern. Wir kommen auf die Welt mit dem Rücken Gott zugewandt, gekennzeichnet von der Rebellion von Adam und Eva. Wir tun also genau dasselbe. Paulus sagt in diesem Kapitel, auf den Tod, der auf Adam und Eva kam, hat jeder Mensch hingesündigt. Auf den Tod hin. Das heißt, jeder von uns hat das verdient, was sie verdient hat. Wir kommen in den Genuss des Friedens Gottes dadurch, dass wir unsere Auflehnung aufgeben. Deshalb ist es Buße. Glauben schon, aber Glaube im Zeichen der Buße und Buße im Zeichen des Glaubens. Die zwei sind eine Einheit, die nicht getrennt werden können. Auch von Wahrheiten solcher Art könnte Gott gesagt haben, was Gott zusammengefügt hat, das darf der Mensch nicht trennen. Buße und Glauben gehen zusammen. Wo keine Buße ist, kein Glaube. Wo kein Glaube ist, ist die Buße nicht zum Ziel gekommen. Sie ist stecken geblieben und ist nicht eine wirkliche Buße gewesen. Denn sie muss eine Buße hin zu Gott sein, nicht nur weg von Sünde und Satan und selbst. Frieden durch unseren Herrn. Und dieser Herr ist nur einer, Jesus Christus. Der Messias, verheißen in Israel, gekommen in Israel. Durch welchen Herrn, Jesus Christus, wir auch zusätzlich zum Frieden, durch den Glauben, wie wir gerechtfertigt wurden, den Zutritt bekommen haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und immer wieder blieb ich stehen hier. Wir haben Zutritt bekommen zu der Gnade, in der wir stehen. Was heißt das? Genügt eines nicht. Wenn ich Zutritt bekommen habe, dann bin ich doch da. Warum noch hinzufügen, in der wir stehen? Und wenn ich in der Gnade stehe, dann habe ich doch Zutritt zu ihr bekommen. Warum diese Vielzahl oder diese Mehrzahl an Ausdrücken? Ich muss gestehen, dass erst heute mir hier etwas aufging. Denn ich habe auch gerungen mit dem Zusammenhang zwischen dem ersten und dem zweiten Teil von Vers 2. Wir studieren also gleichsam jetzt zusammen die Bibel, gut, wenn Sie die Bibel dabei haben. Wie verhält sich der erste Teil zum zweiten Teil? Muss da ein Punkt stehen oder ein Komma? Und ist nach diesem Komma, beziehungsweise nach dem Punkt, was immer wir schreiben, ist da das Pronomen, das Fürwort wir zu schreiben oder nicht? Im Grundtext könnte es stehen oder nach dem Grundtext. Soll es nun heißen, den Zutritt bekommen haben zu der Gnade, in der wir stehen, und wir sind am Rühmen? Das wäre also, damit wäre also ein gewisser Bruch eingetreten. Wir machen zweierlei daraus. Wir haben Zutritt bekommen zu der Gnade, in der wir stehen, und wir sind jetzt am Rühmen. Das wäre also ein zweiter Schritt. Oder muss es so heißen? Den Zutritt bekommen haben zu der Gnade, in der wir stehen, und sind am Rühmen. Da ist sein Fluss. Ja. Eine erhebliche Zeit lang habe ich hier einen Punkt gesetzt, in der Meinung, mit dem zweiten Teil würde doch ein neuer Teil, eine neue Einheit im Text beginnen. Bis ich zu dem Schluss kam, nein, das ist die Fortsetzung. Denn wenn er sagt, wir sind am Rühmen über die Hoffnung, die Herrlichkeit Gottes, dann scheint er etwas vorauszusetzen. Und wenn ich hier einen Punkt einsetze, dann scheint das zu unvermittelt zu sein, zu plötzlich. Es scheint doch die Fortsetzung zu sein. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir hier einen herrlichen Gedanken. Dann ist es so, wir haben Grund zur Zuversicht, weil wir Frieden mit Gott bekommen haben, weil wir durch den Glauben gerechtfertigt worden sind. Und wir haben Zutritt bekommen zu der Gnade, in der wir stehen, weshalb wir rühmen dürfen. Was ist der Unterschied? Es hängt nun, oder wir müssen jetzt klären, um weitergehen zu können. Wir müssen klären, was der Unterschied ist zwischen Zutritt zur Gnade und Stehen in der Gnade. Warum kann Paulus rühmen über die Hoffnung? Hoffnung ist ja schon etwas Künftiges. Aber bis jetzt hat er von dem gesprochen, was jetzt um uns her ist. Wir sind gerechtfertigt, wir haben Frieden mit Gott. Das ist jetzt Geschichte, wir sind zum Glauben gekommen, wir haben Frieden mit Gott. Und wir stehen in der Gnade. Und plötzlich spricht er von der Hoffnung. Wo ist hier die Verbindung? Sie liegt beim Wort Zutritt, scheint mir. Mit anderen Worten, es ist schon ein Unterschied zwischen Zutritt und Stehen in der Gnade. Zuerst kommen wir zur Gnade und stehen in ihr. Wir sind angekommen. Wir sind begnadigt. Aber diese Gnade ist viel, viel größer als die Gnade der Vergebung, sodass wir jetzt in Gemeinschaft mit Christus stehen dürfen. Gnade scheint hier das Ganze zu beschreiben, das uns geworden ist, wenn wir zu Jesus Christus gekommen sind. Das Klären der Vergangenheit, das Schöne der Gegenwart und die Hoffnung der Zukunft. Alles. Da denken wir an Epheser Kapitel 2, dass Gott vorhat, seine Freundlichkeit uns zu erweisen in alle Ewigkeit. 6, 7 und 8, eigentlich ist es Vers 7. Er hat vor, in künftigen Zeiten seine Freundlichkeit uns zu zeigen. Ab dem Zeitpunkt, wo wir zum Glauben kommen, bis in alle endlose Ewigkeit, will Gott sich selbst uns zeigen in seiner Freundlichkeit. Nur Freundlichkeit von Seiten Gottes ist unser Los. Sollte das nicht Zuversicht bewirken? Sollte das nicht Zuversicht in uns wecken? Wir haben Zutritt bekommen. Geht einen Schritt weiter. Wir dürfen in der Gnade stehen, aber jetzt haben wir ständig Zutritt, morgen, übermorgen. Wir dürfen ständig kommen und der Freundlichkeit Gottes begegnen. Deshalb kommt Paulus auf den Gedanken der Hoffnung. Der Gedanke des Zutrittes führt ihn zum Gedanken der Hoffnung oder umgekehrt. Die zwei gehören zusammen. Wir stehen in der Gnade, das ist das Jetzt. Aber wir haben Zutritt bekommen zu einer Gnade, die einen endlosen Weg vor uns her auftut. Deshalb von Hoffnung die Rede ist. Und weshalb Paulus dann spontan an das Rühmen denkt. Wenn das der Fall ist, keine Verdammnis mehr dort ist. Der Weg ist frei bis ans Ende. Es gibt kein Ende. Tja, jetzt ist die ganze Last des Gerichtes, des Zornes Gottes, 1 Vers 18, weg. Das Kreuz hat alles aufgeräumt. Und auf ewig stehe ich in der freundlichen Gemeinschaft Gottes. Da kann Paulus nicht anders als rühmen. Wir haben Zutritt bekommen. Frieden mit Gott jetzt. Jetzt darf es wachsen. Aber bis in alle Ewigkeit stehen wir in der Gnade und haben Zutritt zu dieser Gnade. Endlose Gnade und endlos an Zeit dürfen wir aus dieser Gnade schöpfen. Gnade um Gnade. Genießen wir es. Oder sollten wir uns des Vorwurfs schuldig machen, wie bei dem Sohn des Königs, dessen Cousin dürfte es gewesen sein, ihn einmal traf und fragte, warum bist du so traurig, du Königssohn, warum bist du so mager? Habt ihr nicht genug zu essen zu Hause? Dein Vater ist doch König. Wie sehen sie aus? Ich sollte eigentlich du sagen, lieber. Wie geht es dir innerlich? Sprudelt es? Hast du Freude am Herrn? Habe deine Lust am Herrn, deine Freude an ihm, und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Der seines einzigen Sohnes nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gab. Wie sollte er mit ihm nicht uns alles schenken? Er gibt sich selbst und er gibt alles, was er hat, teilt es mit uns. Sagt zum Bruder des verlorenen Sohnes, der zu Hause blieb, der also in der Gemeinschaft mit dem Vater blieb, sagt zu ihm, und das ist jetzt auch das Los des Bruders, des anderen, der nach Hause kam, ist nicht alles, was mein ist, dein? Einen solchen Gott haben wir. Er gibt uns sein Herzstück, die zweite Person der Gottheit, sein Herz, seine Mitte. Er gibt uns sein Herzstück und dann sollte er uns etwas anderes noch vorenthalten? So schreibt Paulus in Kapitel 8. Wir haben Zutritt bekommen bis in alle Ewigkeit zu dieser Gnade, in der wir stehen. Es wird also lauter Gnade sein. Unser Los wird nur Gnade sein. Von jetzt an. Und sind am Rühmen über die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Hier haben wir eine Übersetzungsfrage. Wer sorgfältig übersetzt, der will gern auch die Form des Textes, den er vor sich hat, den griechischen Text, da möchte er so sorgfältig wie möglich übersetzen. Aber er kommt immer wieder, stößt immer wieder an Fragen. Denn obwohl die deutsche Sprache der griechischen in starkem Maße ähnelt, und es ist nicht so schwer zu übersetzen, ist es doch an der einen oder anderen Stelle etwas anders. Zum Beispiel, wir haben im Deutschen den Westphal. Der Mann des Mannes, dem Manne, den Mann. Des Mannes, der Westphal, der Mantel des Mannes. Dieser Fall, den haben wir auch im Griechischen. Aber wenn der dort vorkommt, dann ist das nicht nur ein Fall, in dem man von etwas spricht, das einem gehört, das Buch des Jungen und so weiter, sondern dann kann das auch anders gebraucht werden. Und an einigen Stellen ist ganz offensichtlich, dass es etwas anders gebraucht wird. Wir können dann im Deutschen übersetzen, das heißt. Und so scheint es, will Paulus hier etwas mitteilen. sind am Rühmen über die Hoffnung, das heißt die Herrlichkeit Gottes. Kolosser 1, 27 und 28, 27 wohl eigentlich. Das ist unsere Hoffnung, Gottes Herrlichkeit. Ja, was ist das um seine Herrlichkeit? Vielleicht sagt der ein oder andere, das sagt mir nicht viel. Das glaube ich. Denn zunächst kann das, ja, es ist ein schönes Wort, aber was heißt das? Das ist unsere Hoffnung, die Herrlichkeit Gottes. Zunächst denkt man daran, dass wir sie sehen werden. Das stimmt. Warum? Es verhält sich mit der Herrlichkeit Gottes so. In Römer Kapitel 8 wird Paulus ab Vers 17 davon sprechen. Und da spricht er davon, dass es zwei Arten oder zweimal Herrlichkeit gibt, die geoffenbart werden wird. Einmal wird sie uns geoffenbart, wir werden sie sehen, der Schleier wird hinweggetan und wir können etwas sehen, sodass uns etwas vor Augen geführt wird. Das andere Mal ist es eine Herrlichkeit, die in uns, an uns geoffenbart wird. In Kapitel 8, Vers 29, in Vers 28 heißt es, denen, die Gott lieben, muss alles zum Guten wenden, alles zum Guten dienen, nach dem Vorsatz. Das sind die Gerufenen. Und dann haben wir diesen berühmten Vers 29, wo eine gewisse Reihenfolge ist. Gott hat ihm voraus gesehen, er hat gerufen, gerechtfertigt, verherrlicht, in der Vergangenheitsform. Die, die er rief, die rechtfertigte er auch. Die, die er rechtfertigte, die verherrlichte er auch. Nicht wird er verherrlicht, hat er verherrlicht. Was ist das mit dieser Herrlichkeit? Nun, vielleicht können wir noch erinnern an Kapitel 3, Vers 23. Da schrieb Paulus, alle sündigten, Sünde noch einmal zur Wiederholung, man hat daneben getroffen, nicht die Mitte. Wir gereichen nicht an die Herrlichkeit Gottes, das heißt an das Maß seiner Schönheit, seiner Herrlichkeit, seiner Güte, seines Wesens. Herrlichkeit ist das ganze Wesen Gottes mit seiner Ausstrahlung. Und wir sind im Bilde Gottes geschaffen. Adam und Eva waren herrliche Wesen. Bilde Gottes geschaffen, nur gut in ihrem ganzen Wesen. Aber als sie sündigten, verloren sie diese Herrlichkeit. Nicht ganz, denn sie waren immer noch, obwohl ein verstümmeltes, ein Bild Gottes. Die Bibel spricht von dem Menschen auch nachher als von einem Bildnis Gottes. Aber diese Herrlichkeit ist doch sehr stark gewichen. Und jetzt kommt Gott und macht ein zweites Bild. In Kolosser 1 stehen zwei Wahrheiten in unmittelbarem Zusammenhang. Dass Jesus Christus das Ebenbild Gottes ist und dass er der Erlöser ist. Weil Gott uns erlösen wollte, hat er ein neues Ebenbild gemacht. Er selbst wurde Mensch und Jesus Christus war nun auch, wie Adam und Eva, im Bilde Gottes. Er war, nach Hebräer Kapitel 1, das vollkommene Abbild. Da wird ein stärkerer Ausdruck gebracht, der absolut angemessene, entsprechende Gottes. Er war das genaue Gegenstück von Gott. Ein Ebenbild, aber eben in Menschengestalt. Wie eine Münze, das ein Bild trägt. Damals das Bild des Kaisers zur Zeit Jesu, nicht wahr? So trägt der Mensch das Bild seines Gottes. Und Jesus trägt es in aller Genauigkeit. Warum? um unsere Verstümmelung auf sich zu nehmen. Da heißt es am Ende von Jesaja 52, so sehr war er entstellt, dass er nicht mehr einem Menschen glich. Weil er unsere Sünde trug, weil Gott, Jahwe, alle unsere Schuld auf ihn warf, 53, Vers 6. Deshalb wird er, weil der Zorn Gottes über ihn kommt, verstümmelt an unsere Stelle. Aber er bleibt Gott und kann aus dem Tode hervorkommen. Und so ist der Weg gebahnt, auf dem wir wiederhergestellt werden können in das Bild Gottes. So dass Paulus in Epheser 4, etwa Vers 23 und 24 und dann in Kolosser 3 von uns als Erlösten, als Ebenbild Gottes spricht. Wir sind neu geschaffen im Bilde Gottes, nach Gerechtigkeit, Heiligkeit, Erkenntnis. Wenn wir zu Jesus kommen, werden wir neu verherrlicht, Gott ähnlich. Ein neues wird geboren, ein kleines geistliches Kindlein, das schon die Züge des Bildes Gottes an sich trägt. Aber es darf wachsen. Ein kleines Baby, ein kleiner Säugling ist vollkommen Mensch. Und doch kann er wachsen. Und so sind wir schon im Bilde Gottes, aber wir dürfen noch wachsen. Und dazu dient alles im Leben. Noch einmal Römer 8, Vers 28. Alles dient denen zum Besten, zum Guten, die Gott lieben, damit sie seinem Sohn, Vers 29, ähnlich würden, noch ähnlicher würden. Aber diese Herrlichkeit, die wir schon in der Wiedergeburt bekommen, die wächst, diese Ebenbildlichkeit, die wächst, die wird vervollkommnet, wenn wir Christus begegnen, 1. Johannes 3. Wenn wir ihn sehen, werden wir sein, wie er ist. Und da werden wir verherrlicht sein. Und das ist unsere Hoffnung. Das ist unser Ziel. Das Ziel Gottes mit dem Menschen seit 1. Mose 1 ist Gottes Ebenbildlichkeit. Das Ziel des Einsatzes Jesu Christi im Kommen in die Welt ist die Wiederherstellung der Gottes-Ebenbildlichkeit im Menschen. Und alles, was wir tun im Reich Gottes, dient diesem Ziel. Wir kommen nicht zusammen, um zusammengekommen zu sein. Wir singen nicht Chorlieder, um sie gesungen zu haben, um zu unterhalten. Wir haben nicht Missionskonferenzen, um sie hinter uns zu bringen, Komiteesitzen und so weiter. Es würde uns helfen, immer wieder unser Auge auf das Ziel zu richten in aller unserer Tätigkeit und zu fragen, ist dies jetzt überflüssig oder dient es wirklich diesem Ziel, dass Menschen Christus ähnlich werden. Das ist das Ziel Gottes mit dem Menschen schlechthin. So hat er ihn geschaffen. Und er durfte wachsen in diese Ebenbildlichkeit hinein. Unter Prüfungen, er wurde ja geprüft an diesem Baum, konnte sich also bewähren. Und jetzt, natürlich, wo wir gefallen sind und wieder gerettet, sollen wir wachsen und uns bewähren in dieser Wüstenwanderung, in dieser Welt. Das Ziel Gottes ist Ebenbildlichkeit. Die Hoffnung ist die vollkommene Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Paulus freut sich darauf. Das Ziel Gottes mit uns wird erreicht werden. Natürlich wird das für uns große, riesige Freude bringen, wovon Petrus in 1. Petrus 1 spricht. Wir gehen weiter. Es lohnte sich, dabei etwas stehen zu bleiben. Und sind am Rühmen über die Hoffnung, das heißt, die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das. Es ist nicht nur so, dass wir uns jetzt freuen über unsere Zukunft und dass wir eine Zukunft haben. Es geht noch einen Schritt weiter. Wir freuen uns trotz dessen, dass wir in dieser Welt mittlerweile noch Schwierigkeiten haben. Diese Schwierigkeiten ändern dieses Rühmen nicht. Im Gegenteil, sie dürfen dazu beitragen. Aber nicht nur das, dass wir jetzt überhaupt rühmen dürfen, sondern auch in den Bedrängnissen. Was sind Bedrängnisse? In Ihrer Bibel steht vielleicht Trübsal, Drangsal, noch ein anderes Wort. Es gibt viele Wörter, die man gebrauchen kann. Stress, Druck, Anfechtung und so weiter. Alle Schwierigkeiten, alle Probleme, alles das. Das griechische Wort heißt quetschen. Wenn das Leben beginnt, uns zu bedrängen, zu quetschen, es kommt an die Gurgel, ja? Und der Atem will uns ausgehen. Das erleben wir immer wieder. Manchmal psychologisch, seelisch, manchmal körperlich, manchmal beides. Manchmal durch Umstände, manchmal durch Menschen, durch Christen, durch Nichtchristen. Es gibt eine Vielfarbigkeit, sagt Jakobus in Jakobus 1. Vielerlei Anfechtungen, Versuchungen heißt dort vielfarbig. Wie der Rock von Josef, ja. Nur, dass die Schwierigkeiten nicht immer so rosig, so farbig aussehen, nicht wahr? Aber es sind vielerlei. Immer wieder neu. Wir denken ja, jetzt haben wir gelernt. Und schon kommt unerwartet etwas ganz Neues auf uns zu. Und allzu oft fallen wir doch auf die Nase. Wir werden überrascht. Paulus sagt, wir dürfen trotz dieser Schwierigkeiten, dieser Bedrängnisse, die uns das Leben bereitet, ja, wegen der Bedrängnisse auch rühmen. Wieso? Wir sind auch in den Bedrängnissen am Rühmen, da wir wissen es, Jesus hat es uns gesagt, dass die Bedrängnis Ausdauer zur Auswirkung hat. Bleiben wir bei Jesus? Halten wir das Auge auf ihn gerichtet? Leben wir aus der Gnade, aus der Hilfe Gottes? Und bleiben darunter, das Wort für Geduld, Hypomone, im Griechischen heißt darunter bleiben. Wenn Jesus will, dass wir darunter bleiben, das Joch weitertragen, dann ist Ausdauer da. Das ist das Wort für Ausdauer, Ausharren. Wenn wir dabei bleiben, nicht davonlaufen, nicht dem Herrn aus die Schule laufen, dann wird am Ende dieser Prüfung Bewährung stehen. Wir werden etwas stärker geworden sein. Ja, wenn die Bedrängnis, die Züchtigung meines Herrn das zur Auswirkung hat, warum sollte ich mich denn nicht freuen? Ich habe schon manchmal danken müssen für die Züchtigungen Gottes, weil ich die Frucht gesehen habe. Und diese Frucht möchte ich nicht missen. Ich möchte wachsen und zunehmen in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Die Bewährung aber hat auch in sich selbst schon eine Zukunft, ein Ergebnis. Die Bewährung hat zur Auswirkung Hoffnung. Wenn ich bewährt bleibe, wenn ich mich bewähre in den Bedrängnissen, dann heißt das, dass ich ja nicht von Jesus lasse. Und wenn ich nicht von Jesus lasse, dann lerne ich mehr und mehr zu hoffen auf den Zeitpunkt, wann ich ihn sehen werde. Bedrängnisse tragen also indirekt dazu bei, dass meine Hoffnung gestärkt wird. Ja, und über diese Hoffnung darf ich doch rühmen. Aber Paulus fügt noch ein weiteres hinzu. Die Hoffnung beschämt aber nicht. Aber hier geht er schon über zu einem weiteren Gedanken. Noch einmal, wir haben Zutritt bekommen zu der Gnade, in der wir stehen. Das heißt, wir haben eine Hoffnung bekommen. Die Tür nach vorn, das Tor nach vorn ist bis in alle Ewigkeit offen in der Gemeinschaft mit Gott. Wir haben also eine endlose, freundliche Hoffnung. Das löst bei uns Rühmen aus, trotz der Schwierigkeiten, die wir heute noch erleben. Die dürfen uns nicht aufhalten. Also, die Gnade, die wir bekommen haben, führt uns zur Hoffnung. Aber jetzt erwähnt Paulus noch ein weiteres, das mithilft. Nicht nur das Wissen, dass uns Vergebung zuteil wurde, dass wir in der Gnade stehen und so weiter, dass wir hoffen gelernt haben, sondern ein weiterer Faktor kommt mit ins Spiel. Den erwähnt er in Vers 5. Die Hoffnung beschämt aber nicht, lässt nicht zu Schanden werden, weil die Liebe Gottes ausgegossen worden ist in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Es hat Witwen, die haben lange gehofft. Sie wussten nicht, ob sie Witwen waren. Gerade heute, man hat noch eine Gebetsgemeinschaft unten, und dann erzählt jemand, wie es drüben gewesen war. Man floh nach China und die Kommunisten haben die Männer zurückgeholt und die Frauen und Kinder dort gelassen. Und die Frauen und Kinder wissen nie, ob sie ihre Männer später wiedersehen. Die Frau hofft, sie weiß nicht, ob ihr Mann tot ist oder nicht. Und weiß übrigens auch nicht, wenn es sehr, sehr lange dauert, Jahre, 15, ob sie eventuell wieder heiraten könnte. Sie weiß nicht, ob sie eine Witwe ist. Das ist vielen Frauen so gegangen. Und in Westdeutschland war es dann schließlich so, die Regierung hat eine merkwürdige Maßnahme getroffen. Ich denke, es war 10 Jahre, wenn der Mann einer Frau nicht nach 10 Jahren zurückgekommen war, wurde sie als Witwe erklärt, der Mann als tot, für tot erklärt, und sie durfte vom Staat aus, vom Gesetz aus wieder heiraten. Wenn jetzt eine Frau nach 10 Jahren die Hoffnung auf die Wiederkehr ihres Mannes verloren hat, aufgegeben hat, geht sie diesen Weg. Zeit heilt Wunden, sagt man, bringt aber nicht notwendigerweise Realitäten ans Licht. Das ist ein Bild davon, für uns, davon, dass auch wir manchmal schwach werden können. Jetzt hat es schon lange gedauert. Hat nicht die Gemeinde schon lange gesagt, von Anfang an, Jesus könnte bald kommen? Und er ist noch nicht da. Da sagt Petrus, er will unsere Hoffnung stärken. Bei Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Da sind einige auf die Idee gekommen, Gott hätte ein anderes Zeitverständnis als wir. Moment einmal, Gott hat die Zeit geschaffen. Er weiß schon sehr gut, was Zeit ist. Er hat ein besseres Zeitverständnis als wir. Er weiß, was Zeit ist. Bei ihm ist nicht alles, wie wir denken, einfach Gegenwart. Bei ihm wäre Zeit aufgehoben. Nein, Gott lebt mit der Zeit. In aller Ewigkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aber er hat die Zeit geschaffen. Nicht ist hier ein Zeitverständnis erwähnt, sondern es geht um die Treue Gottes. Denn es geht um die Wiederkunft Jesu Christi. Das heißt, nach 2000 Jahren ist die Treue Gottes so unverbraucht wie nach 2 Tagen. 2 Tage sind vergangen, seitdem Jesus gen Himmel gefahren ist. Und die Jünger fragen sich, wird Jesus wiederkommen? Er sagt, er werde wiederkommen. Sie warten auf ihn. Ja, nach 2 Tagen ist die Hoffnung noch einigermaßen frisch, ja? Petrus sagt, ich war dabei, könnte er gesagt haben. Aber nach 2000 Jahren können wir mit genau einer solchen Frische, mit einer solchen Zuversicht noch sagen, ja, Jesus kommt wieder. Denn mit der Zeit verbraucht sich die Treue Gottes nicht, so wie bei uns die Hoffnung abbröckelt mit den Jahren. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Warum nicht? Weil die Liebe Gottes ausgegossen worden ist in unseren Herzen. Die Liebe Gottes. Ja, wenn die Frau ihre Liebe aufrechterhalten würde, wenn sie sich jeden Tag das Bild ihres Mannes ansehen würde, wenn sie jeden Tag mit den Kindern zu diesem Bild gehen würde, dann wäre die Hoffnung auf die Rückkehr des Mannes wach gehalten. Aber wenn die Liebe schwindet, dann schwindet auch die Hoffnung. Wenn die Liebe aber nicht schwindet, dann schwindet auch die Hoffnung nicht. Die Liebe ist der Träger der Hoffnung. Und wenn wir Jesus lieben, dann hoffen wir auf seine Wiederkunft. Und Jesus wird kommen für die, die ihn lieben, steht geschrieben. Deren Liebe nicht erkaltet ist. Gerade für die, die ihn mit unverfälschter Liebe lieben, für die wird er kommen. Die werden dann die Seinen sein. Hoffnung lässt nicht zuschanden, weil die Liebe Gottes ausgegossen worden ist in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Ja, kein Wunder, denn der Heilige Geist ist Gott und Gott ist Liebe. Und wenn Gott ins Herz kommt, ins Leben, dann kommt die Liebe. Er ist ausgegossen worden in unseren Herzen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen worden in unseren Herzen. Bei Ihnen steht vielleicht der Akkusativ, in unsere Herzen, korrigieren Sie. Dativ, entschuldigen Sie, das ist Grammatik. Hier in uns hat Gott ausgegossen, durch seinen Heiligen Geist, der wurde uns gegeben, von außen nach innen. Aber als er kam, hat er sich in uns ausgebreitet und somit wurde innerhalb von uns die Liebe ausgebreitet. Und Gott wünscht, dass diese Liebe uns ganz durchdringt und immer wieder bei jeder Gelegenheit sich zeigt. Das ist Wachstum. Dass die Liebe mein ganzes Wesen und Verhalten durchdringt. Aber diese Liebe Gottes, was ist es um diese Liebe? Heute, als ich diesen Text las, entdeckte ich etwas. Ich habe mir einen Pfeil gemacht. Von dem Denn in Vers 6 zu Gott in Vers 5. Die Hoffnung beschämt aber nicht, weil die Liebe Gottes ausgegossen worden ist. Denn, Vers 6, Begründung. Warum ist Vers 5 wahr? Weil es Vers 6 gibt. Denn es war, als wir noch schwach waren, dass Christus zur geeigneten Zeit für Ehrfurchtslose starb, denn es wird schwerlich jemand für einen Gerechten sterben, denn für einen guten Menschen wagt es jemand eventuell zu sterben. Aber Gott erweist seine Liebe, Liebe Gottes, Gott erweist seine Liebe zu uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Das ist die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist gezeigt worden, dargestellt worden in der Sendung und Aufgabe des Christus am Kreuz. Gott hat ihn aufgegeben, an unsere Stelle, verlassen. Stundenlang meditiert der Reformator Luther in seinem Zimmer über Golgatha. Man will ihm Essen bringen, er weigert. Er lehnt es ab. Er meditiert über das Kreuz, bis er schließlich ausruft, dichterisch, Gott, von Gott verlassen. Gott ist von Gott verlassen. Wer kann das fassen? Keiner. Gott hat seine Liebe gezeigt in Christus. Und diese Liebe ist ausgegossen worden in unseren Herzen. Wie? Der so liebende Gott hat Einlass gefunden in mein Wesen. Er wohnt jetzt in mir. Und Paulus sagt, ich liebe euch, Philipper, mit dem Innern von Jesus Christus. Wir haben keine Liebe. Wir sind trocken. Aber wenn Christus, wenn der Heilige Geist, wenn der dreieinige Gott in uns wohnt, dann wohnt der Gott, der liebt, der so liebt, der wohnt dann in uns. Und wenn wir jetzt ihn so lieben, wie er uns geliebt hat. Denn seine Liebe ruft dann diese Liebe in uns hervor. Wir werden dann liebensfähig, nicht liebesfähig, liebensfähig. Wir lernen zu lieben. Und so kann die Hoffnung aufrechterhalten werden. Mit anderen Worten, Gott selbst weckt in uns Hoffnung auf ihn. In den Versen 9 bis 11 haben wir noch einen weiteren Faktor, der uns am Rühmen hält. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen, sodass wir am Hoffen bleiben können und am Rühmen der Herrlichkeit Gottes bleiben können, der Hoffnung bleiben können. Die Liebe Gottes trägt uns. Und noch ein Faktor, noch ein Gesichtspunkt. In den Versen 9 bis 11 sagt Paulus, dass Jesus Christus selbst unsere Zukunft versichert. Er versichert uns die Hoffnung. Sie ist uns sicher. Vielmehr werden wir also, nachdem wir nun gerechtfertigt worden sind in seinem Blut oder durch sein Blut, durch ihn gerettet werden vom Zorn, denn wenn wir, als wir noch Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden, durch den Tod seines Sohnes, wie viel mehr werden wir, nachdem wir versöhnt worden sind, gerettet werden in seinem Leben? Wenn wir gerettet wurden, uns Vergebung zuteil wurde, als wir noch Sünder waren und in Buße zu ihm kamen, Jesus starb für uns, wie viel mehr werden wir jetzt nicht als Gerettete gerettet werden durch sein Leben? Ich bin Kind Gottes geworden durch den Tod von Jesus. Ich bleibe bewahrt durch das Leben von Jesus. Das Abendmahl spricht von beidem. Ich denke zurück an seinen Tod für mich und genieße das. Trinke den Wein, zerkaue das Brot. Genieße seinen Einsatz für mich. Aber gleichzeitig denke ich daran, er sitzt heute entthront und ich genieße ihn. Geistlich lebe ich von ihm. Er ist mein Brot heute und er stärkt mich, sodass ich hoffen kann und eines Tages ihm begegnen darf. Sein Leben rettet mich, das heißt bewahrt mich, hebt mich auf für die Zukunft. Petrus spricht ebenfalls von einer solchen Bewahrung in 1. Petrus 1, Vers 11. Aber nicht nur das. Das heißt, es geht noch weiter. Sondern dazu mit Rühmen. Es ist nicht nur so, dass die Tatsache da ist, die wir nun weiter sagen können. Wir werden gerettet werden, weil Jesus uns rettet. Er bewahrt uns. Das ist keine nur trockene Wahrheit. Nein, das ist Ursache zum Rühmen. Mit Rühmen in Gott, durch unseren Herrn, wieder betonte Stellung, durch Jesus Christus, durch welchen wir nun die Versöhnung empfingen. Da ist der Kreis geschlossen, wir sind wieder in Vers 1. Frieden mit Gott, Versöhnung. Dieser Gott, der uns versöhnt hat, hat uns also in eine sehr große und starke Zuversicht gebracht, in der wir rühmen dürfen, jauchzen dürfen, uns freuen dürfen. Jetzt werde ich noch zum Schluss uns einen Überblick geben über den sehr schwierigen Text. Ich hoffe, das verwischt nicht, sondern verstärkt, was wir eben gehört haben. Denn es handelt sich hier um die Größe des Heiles Gottes. Aber es ist ein sehr schwerer Text. Und ich könnte sowieso nicht alles erklären. Er gehört zu den schwierigsten Texten der ganzen Heiligen Schrift. Er enthält Worte, über die Theologen, Bibelausleger lange und viel gerätselt haben. Wenn dem so ist, dann werden wohl wir nicht in einer Woche oder in einem Abend die Angelegenheit ganz klären können. Aber ich will uns einen Überblick geben, denn schon aus dem Überblick können wir die Größe Gottes in seinem Heilsbemühen erkennen. Wir haben hier den vierten Abschnitt in diesem Teil des Römerbriefes. wo es um das Wesen des Heils, der Heilsgerechtigkeit geht. Und hier geht es über die Größe der Heilsgerechtigkeit bis Vers 21. Ich fasse zusammen. Die Not des Menschen ist nicht nur die, dass er die Gebote nicht hält. Die Not liegt tiefer. Wir gehen jetzt ein wenig zurück. Paulus greift einige Gedanken auf, die er in Kapitel 3 und 4 besprochen hatte. Die Not des Menschen liegt tiefer, als dass er nur einige Gebote übertreten hätte. Sie geht auf Adam zurück. Und so wie unsere Not auf einen Menschen zurückgeht, dort kommt die große Not her, dass wir Sünde in der Welt haben, wovon wir gerettet werden müssen. So wie unsere Not auf einen zurückgeht, so liegt unsere Hilfe auch nur in einer Person, Jesus Christus. Das will Paulus hier zeigen. Er tut das in 4 Schritten. Zuerst gibt er uns den dunklen Hintergrund. Einige von uns haben Rembrandt-Bilder gesehen. Rembrandt war ein Maler, ein holländischer Maler aus alter Zeit und hat Bilder gemalt, bei denen der Hintergrund oft sehr dunkel ist, dafür aber das, was er uns zeigen will, im Vordergrund erhellt, vielleicht durch einen Schein aus einer Lampe oder Sonne von der Sonne, wie immer auch. Diesen Kontrast gebraucht er, um das zu zeigen, was er dem zeigen will, der seine Bilder sieht. Und so ist es gleichsam in diesem Abschnitt. Zuerst haben wir den sehr dunklen Hintergrund und auf diesem dunklen Hintergrund leuchtet die Gnade Gottes auf. In den Versen 12 bis 14 zeigt Paulus, Sünde und Tod sind weltweit und weltenlang. Das heißt, solange es Welt gegeben hat, das heißt seit dem Garten Eden, wir wissen nicht, wie lange Adam und Eva lebten, bevor sie sündigten, vielleicht 80 Jahre, ich habe es mal versucht auszurechnen, es wäre möglich, vielleicht nur einige Tage, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall, seitdem sie gesündigt haben, bis heute, haben wir Sünde und Tod, die Folge der Sünde in dieser Welt. Aber nicht nur durch diese lange Zeit hindurch, sondern auch, was den Raum betrifft, um den ganzen Erdball herum, alle Menschen sind davon betroffen. Kein Mensch ist ausgenommen. Es ist also nicht nur der, der ein Gesetz, ein Gebot Gottes übertritt, Sünder, sondern auch dann, sagt Paulus, als es noch nicht das Gesetz gab, gab es Sünde. Warum? Weil Menschen starben. Und das war das Zeichen. Er muss also ein Sünder gewesen sein, denn Sünde ist der Tod, ist der Sold der Sünde. Also geht es nicht nur um Gesetz, sagt Paulus. Die Not liegt viel tiefer, wir sind von Natur aus Sünder. Es geht nicht nur darum, dass wir versuchen, gewisse Gebote und Regeln Gottes zu halten. Nein, es geht darum, dass unser Wesen verändert werden muss. Ja, wenn dem so ist, dann braucht es wirklich ein großes Heil. Dies ist der dunkle Hintergrund. Und jetzt haben wir das große Heil, das auf diesem Hintergrund aufleuchtet. In den Versen 15 und bis 17 haben wir den zweiten Schritt. Die Heilsgnade Jesu Christi wird dem Fehltritt Adams gegenübergestellt. Adam tat einen Fehltritt. Er übertrat ein Gebot, eigentlich ein Verbot. Er ging zu weit. Den Geboten Gottes ist er nachgekommen. Wussten Sie, dass es auch im Garten Eden 10 Gebote gab? 9 Gebote und ein Verbot. Und an dem einen Verbot entstand der Sündenfall, ein Fehltritt. Und dieser Fehltritt steht da auf der einen Seite mit seinen ganzen Folgen. Einmal nahm Eva vom Baum und aß. Und das hat all die Kriege und all das Furchtbare, an das wir erinnert werden und auch heute in Tournai erinnert wurden, Wenn man sich einiges ganz kurz wieder in Erinnerung ruft, was geschehen ist. Alles Furchtbare ist aus dem einen Akt hervorgegangen. Und jetzt sagt Paulus, der Strom ist furchtbar. Aber es gibt noch einen Ort, da hat ein anderer einen Tritt getan, einen Schritt getan. Und das war ein Gehorsam. Das war ein Fehltritt, dies war ein Gehorsam. Er ging ans Kreuz und er nahm nicht nur den Fehltritt Adams, sondern alles, was daraus folgte, nahm er auf sich. Und jetzt kann er nicht nur Adam Vergebung geben, sondern allen, die von dort her befleckt sind. Viel größer ist also die Gnade Gottes. Dann in den Versen 18 und 19 vergleicht Paulus. Er stellte gegenüber Adam und Jesus. Nicht so wie bei Adam, viel größer bei Jesus. Aber jetzt vergleicht er. Es hat Unähnlichkeiten und es hat Ähnlichkeiten zwischen Adam und Jesus. Beide sind Häupter von zwei Menschheiten. Adam, das Haupt der ersten Menschheit, Jesus, das Haupt einer zweiten Menschheit, von wiedergeborenen Menschen, der Gemeinde. Nun vergleicht der Apostel die Tat Jesu Christi mit der Tat Adams. So wie durch einen die Sünde kam, so kommt durch einen die Rechtfertigung. Das heißt, es ist möglich, durch einen Menschen eine ganze Menschheit zu beeinflussen. Die Leser des Römerbriefes sollen jetzt erkennen, warum es möglich ist, dass nur einer uns allen helfen kann. Wir müssen nicht jetzt alle Gottes Gebote halten. Einer tut es für uns alle. Wir müssen jetzt nicht alle stramm stehen vor Gott und viel in den Händen bringen. Schaut einmal, dies habe ich getan. Nein, so wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt kam und die ganze Welt verseucht hat, so kommt Gerechtigkeit nur von einem für alle, die an ihn glauben. Da ist der Vergleich. Und dann zum Schluss greift er wieder den Gesetzesgedanken auf. Denn das ist immer im Hinterkopf eines Juden. Und da sagt Paulus, ja, wie ist es nun mit dem Gesetz? Ich bin über das Gesetz hinaus zurückgegangen. Ich habe gesagt, dass es Sünde vor dem Gesetz gab und Tod. Ja, wozu gab es denn überhaupt Gesetz? Es gab Gesetz, um zu zeigen, wie schlimm die Sünde war. Das Gesetz war Licht, um zu zeigen, wie schlimm die Sünde war. Und das musste kommen, denn die Menschen wussten nicht, wie stark sie sündig waren. Erst durch das Gebot wird ihnen klar, wie schwach sie sind, Gott zu gefallen. Das Gesetz kam aber daneben herein, damit der Fehltritt zunehme, das heißt, schlimm aussehe, damit zu erkennen war, was hinter dem Fehltritt war. Das wird er in Kapitel 7 zeigen. Nicht damit mehr Menschen sündigen, sondern damit die eigentliche Sünde, die sowieso da ist, sich zeigt in Fehltritten, in Ungehorsam, dass es offenbar werde. Aber wo die Sünde zunahm, da wurde die Gnade überreich, damit gerade so wie die Sünde im Tode als König herrschte. Paulus gebraucht zwei Wörter für herrschen, vielleicht kann ich morgen früh mehr darüber sagen. Hier steht das Wort als König herrschen, König sein, die Sünde war König. Aber wo die Sünde zunahm, da wurde die Gnade überreich, damit gerade so, wie die Sünde im Tode als König herrschte, so auch die Gnade als König herrsche, durch Gerechtigkeit. Die Gnade Jesu bringt Gerechtigkeit, Richtigkeit, alles Gute hervor aus dem Brunnen des Heils, zu ewigem Leben, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Jesus ist der Herr und der Erlöser. Und durch diesen geschieht dieses alles. Ihm sei Lob und Ehre und Herrlichkeit. wollen wir jetzt ihn rühmen. Er will daran teilnehmen.
Thank you.